SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen, Philipp Oehmke hier auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, Philipp Oehmke ist Kulturchef beim Spiegel, war USA-Korrespondent, hat vor einigen Jahren ein Buch über die Band Die Toten Hosen geschrieben. Heute aber ist er mit seinem ersten Roman bei uns, Schönwald. Das ist ein sehr gegenwärtiges und auch ein sehr packendes Buch über zwei Generationen einer deutschen Familie, das viele Themen unserer Zeit aufnimmt, von Identitätspolitik bis Trumpismus und das zugleich in die Vergangenheit führt. Mein Name ist Anja Brockert. Willkommen, Herr Oehmke.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke Ihnen.
Ja, Herr Oehmke, Sie lassen es gleich zu Beginn dieses Romans ganz schön knallen, muss man sagen. Also wir treffen die Familie Schönwald, die Eltern, beide so Mitte, Ende 70, mit ihren mittlerweile 3 erwachsenen Kindern in einem Buchladen in Berlin. Der wird eröffnet, das ist eine queere Buchhandlung. Und knall, es landen Farbbeutel am Fenster. Was ist da los?
Die Tochter der Familie Schönwald, Ende 30, hat sich überlegt, diesen Laden aufzumachen und hat vorher in Interviews gesagt, das sei immer ihr Traum gewesen und sie habe das sich durch ein Erbe ihres Großvaters verwirklichen können. Das war das Startkapital dieses Buchladens. Und daraufhin haben junge Aktivistinnen begonnen zu fragen, was war denn das für ein Großvater, wo kommt das Geld her? Und das ist doch auch so eine alte deutsche Familie und kam eben darauf, dass der Großvater als junger Mann bei der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und später auch noch weiterhin Karriere als Offizier gemacht hatte. Und unterstellen dann, wenn er dort im Dritten Reich schon sozusagen kooperiert hatte, dass doch dieses Geld und sein Vermögen, was er sich dann aufgebaut hat, sicherlich Nazi-Geld und damit schmutziges Geld sein. Wie könne man einen progressiven, queeren Buchladen auf Nazi-Geld gründen?
Und Sie lehnen sich da ja ein bisschen an einen Vorfall, den es tatsächlich gegeben hat in Berlin vor etwa 2 Jahren und der dann schon zu einer fast legendären Instagram-Debatte geführt hat zwischen 2 jungen, nicht weißen Bloggern über die sogenannten Deutschen mit Nazi-Hintergrund. Was hat Sie an diesem Vorfall, also an diesem realen Vorfall, so interessiert, dass Sie es dann quasi literarisiert haben?
Ich hatte gerade zu der Zeit, als das dann durch die Zeitungen ging in Berlin, angefangen, erste Konzepte zu dem Roman zu machen und hatte diese Familie so vage im Kopf. Mhm. Irgendwie, wo die herkommen, was der Background ist, dass da möglicherweise auch so ein bisschen militärischer Background in der Vergangenheit ist. Das hatte sich so ergeben und plötzlich lese ich, dass genau das tatsächlich so stattfindet. Dachte, das wäre exakt etwas, was der Familie Schönwald passieren würde. Sie hätten das irgendwie da nicht so genau nachgefragt und wären sich da auch keiner Schuld bewusst und würden das wahrscheinlich, und das ist ja auch einer der großen Fehler der Tochter, dass sie darauf nicht eingeht. Sie versucht das auch im Vorfeld, man hätte das sicherlich im Dialog, die Vorwürfe irgendwie klären können, aber sie ignoriert das alles, weil sie es alles lächerlich findet und weil sie damit sich nicht auseinandersetzen will und dann eskaliert es eben.
Ja, im Grunde wird dieser ganze Vorfall in dem Buchladen, diese Attacke zum Katalysator für die, ich sage mal, Implosion dieser Familie. Diese Familie Schönwald sieht nach außen hin eigentlich ganz proper aus, ne? Das ist so gehobenes Bildungsbürgertum aus dem Rheinland. Alle haben es zu was gebracht, auf der Oberfläche jedenfalls, aber darunter knirscht es. Was würden Sie sagen, ist das Hauptproblem dieser Familie? Das Schweigen?
Ja, ein bisschen mehr als das. Sie versuchen ja schon irgendwie, sich den Dingen auch zu stellen. Sie tun das nur auf eine so oberflächliche Art und Weise, die nach außen hin so wirkt, als hätte man sich mit allem auseinandergesetzt, was ja auch ein bisschen exemplarisch für die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik steht. Ja, ja, wir sind jetzt die Guten, wir sind geläutert, aber so richtig wollte man es dann auch nicht wissen. Und das ist, glaube ich, das Problem, so eine Pseudo-Offenheit und so eine Pseudo-Auseinandersetzung mit allen Dingen, die nach außen gut aussieht, aber nach innen nicht nachhaltig ist, würde man heutzutage vielleicht sagen. Und das zeigt sich in allen Figuren, die selber von sich glauben, sie seien offen, sie seien interessiert, sie kümmern sich um andere, sie seien empathisch und all das sind sie nicht. Und es stellt sich dann immer mehr heraus, das aber auch ist möglicherweise ein berechtigter Selbstschutzmechanismus, der in jenen Jahren, den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik auch nötig war, um möglicherweise überhaupt weiterleben zu können. Und die Familienmitglieder, allen voran die Mutter, überträgt diese Art zu denken eben dann auf alle Lebensbereiche. dass man sagt, ich kann bestimmte Dinge tun, aber ich muss mich da so ein bisschen durchwurschteln. Denn wenn die Wahrheit wirklich knallhart ans Licht kommt, dann wäre sie möglicherweise nicht mehr zu argumentieren.
Ja, ich glaube, das ist das Hintergrundrauschen. Manchmal ist es auch das Vordergrundrauschen in diesem Roman. Es geht um Wahrheit und Lüge. Und die ganzen Abstufungen quasi, die es dazwischen gibt. Verschleiern, verschweigen, verstecken. Ich glaube, das ist so ein Hauptmotiv. Und diese Unaufrichtigkeit, das ist ein Teil dieser Familiendynamik, würde ich sagen.
Ja.
Warum eigentlich Familienroman? Warum haben Sie sich für dieses Genre entschieden?
Also ich war immer seit 20, 30 Jahren Fan dieses Genres. Vor allen Dingen der amerikanischen Ausprägung davon. Angefangen mit John Updike und Philip Roth und so weiter. Der Grund, warum mich das so interessiert hat, ist, es ist wirklich die kleinste Einheit des sozialen Miteinanders. Sozusagen dort lässt sich im Kleinen unterm Brennglas beobachten, was, glaube ich, selbst für größere Zusammenhänge wie eine Gesellschaft, in der man zusammenlebt, eine Nation, in der man zusammenlebt, gültig ist. Dort in der Familie testen wir das alles aus und können aber auch genau beobachten, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten und das eben auf größere Zusammenhänge übertragen. Und das passiert ja in Schönwald teilweise auch, dass also die Probleme, die wir in der Familie sehen, sich im größeren Zusammenhang in der Gesellschaft widerspiegeln.
Ja, das kann man hier in diesem Roman ganz gut nachvollziehen. Ihre Fixsterne sind ja amerikanische Autoren, wenn ich das richtig verstanden und richtig gelesen habe. Weil es gibt dieses schöne Zitat, dass Sie sagen, es gibt seit den Buddenbrooks oder seit Thomas Mann eigentlich keinen großen deutschen Familienroman mehr. Aber die Amerikaner sind uns da einen Schritt voraus.
Ich glaube, es gab vielleicht auch gute Gründe, dieses konventionelle und traditionelle Genre in der Literatur, den Familienroman, nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal in der Nachkriegsliteratur nicht weiter zu verfolgen. Da hat man wirklich gesagt, okay, das ginge zu tief in die Geschichte des Landes rein und man wollte eher experimentellere Literatur machen, in der man Dinge erforscht, aber dieses große traditionelle, was ja notgedrungen in die Vergangenheit geht, hat man in der Nachkriegsliteratur eigentlich in Deutschland nicht mehr gemacht. Die Amerikaner hingegen total, ab den 60er Jahren mit Updike. Das waren Romane, die im Grunde die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts analysiert und verhandelt haben auf einer gesellschaftlichen, psychologischen, sozialen Ebene. Das gab es in Deutschland nicht. Es gab dann Uwe Tellkamp, Der Turm, das war eine Art Familienroman, aber eben für Ostdeutschland. Und deswegen wollte ich das mal mit dem Besteck, was ich mir sozusagen in der amerikanischen Literatur, das Instrumentarium, was ich da beobachtet hatte, ich wollte gucken, ob das möglicherweise auf eine deutsche Familie, ob das da auch wirksam ist.
Es ist ein spannender Roman. Ich würde gerne erst mir noch mal die Mutter angucken. Das ist eine interessante Figur. Sie ist intellektuell, sie ist etwas kühl. Sie ist Thomas-Mann-Expertin, da winken so ganz leise die Buddenbrooks aus dem Hintergrund. Mit Ruth führen sie zurück in die 70er, 80er Jahre der Bundesrepublik und auch in die Lebenswirklichkeit der akademisch gebildeten Frauen dieser Zeit. Mir ist diese Ruth bei aller Sympathie irgendwie zwischendrin wahnsinnig auf den Wecker gegangen. Ihnen auch?
Nein. Mir nicht. Ich hatte immer Empathie für sie und finde auch den Punkt, den sie macht, sie ist ein klassisches Beispiel eigentlich für eine Akademikerin in den 60er, 70er Jahren, die sehr talentiert ist, die möglicherweise eine große Karriere in der als Literaturwissenschaftlerin hätte machen können und dies aber wie Millionen andere Frauen zu der Zeit nicht getan hat, zugunsten der Karriere des Mannes und der Familie und der Kinder. Und meine Frage war dann, was hätte es denn für alternative Szenarien damals zu der Zeit gegeben? Und Ruth wählt dann, nachdem sie erst versucht hat, nicht auszubrechen, wählt dann doch irgendwie eine relativ radikale Variante. Und da wollte ich das mal durchspielen. Was ist denn, wenn sie jetzt einfach sagt, so jetzt reicht es, ich nehme ein Kind mit und ich gehe und ich verwirkliche mich selbst und ich habilitiere mich und da ergibt sich dann eben eine Chance. Sie probiert das. Und es ist ein mutiger, sympathischer Versuch, aber er geht schief. Es war einfach nicht zu machen mit dem Kind. Aus welchen Gründen, das würde hier zu weit führen, aber er geht leider krachend schief. Und damit ist sozusagen eine große Wunde gesetzt. Dieser Ausbruchsversuch, der wird später nie wieder thematisiert. Und auch eine mögliche, wirklich katastrophale Situation, die sich zu der Zeit ereignet hat, wird unter den Teppich gekehrt. Und damit hat die Familie ein Stigma, mit dem sie 40 Jahre später immer noch sich auseinandersetzen müsste.
Also mir geht sie deswegen so ein bisschen auf den Wecker, weil sie hat dieses Lebensmotto, never complain, never explain. und macht irgendwie diese Normalisierungsspielchen. Ne? Also sie wischt alle Konflikte unter den Teppich.
Ja, wobei, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich finde ihre Argumentation dazu interessant, dass sie eben sagt, es hat auch was mit Zivilisation zu tun, dass wir über unsere Informationspolitik souverän entscheiden, dass ich frei entscheide, wem ich was erzähle und warum. Und sie glaubt ja so, es ist so eine moderne, aber nicht zu Ende gedachte, etwas naive Vorstellung, dass man muss immer die Wahrheit sagen, egal was passiert, egal wie den anderen das verletzt, egal wie man danach zusammen weiterleben kann oder eben nicht. Und sie sagt, für mich gab es keine andere Möglichkeit, mein Leben und die Familie zu retten. Wir haben uns nicht scheiden lassen, wir haben uns nicht getrennt, wir haben es irgendwie geschafft. Aber dazu gehörte, dass ich eben leider nicht zu allen total aufrichtig sein konnte.
Ja, Wahrheit und Lüge, da sind wir wieder. Ich habe diesen Roman streckenweise wirklich fast atemlos gelesen. Es gibt so einige spannende Wendungen da, das haben Sie jetzt auch schon so angedeutet, in der Vergangenheit der Schönwalds. Die sind dramaturgisch ganz geschickt so in Rückblicken der einzelnen Figuren miteinander verzahnt. Und es gibt einen sehr packenden Handlungsstrang über den ältesten Sohn Chris. Chris lebt in den USA, kommt auch zu der Eröffnung dieses Buchladens. Er hat gerade in den USA seine Professur verloren, weil er den sexuellen Missbrauch seines Vorgängers gedeckt hat. Auch hier wieder Unaufrichtigkeiten. Von diesem beruflichen Absturz weiß die Familie bislang nichts. Vor allem aber weiß sie nicht, dass er, dieser Superstar der Literaturwissenschaft, jetzt für Donald Trump arbeitet. Warum haben Sie Chris in die Arme von Trump getrieben als Autor? Was hat Sie daran gereizt?
Während meiner Korrespondentenzeit in den USA habe ich viel über diese Szene berichtet und in der Zeit dann auch einige der Protagonisten da besser kennengelernt und habe mich immer gefragt, was würde es brauchen, dass man in diese auf den ersten Blick ja so absurde Ideologie hereinfällt, auf diese Unwahrheiten, auf diese Unaufrichtigkeiten, die in dieser Trump-Welt herrschen. Wie könnte es, und ich habe da durchaus kluge Leute getroffen, und es gibt ja auch kluge Leute in dieser Make America Great-Szene, und habe mich immer gefragt, was ist denen passiert, dass die tatsächlich bei ihrer analytischen Intelligenz hier mitmachen, auch für jemanden, der ja ihnen weit unterlegen ist, also Trump, intellektuellem Format zu sagen. Das wollte ich dann an Chris durchspielen. Natürlich kommt es immer wieder darauf zurück, dass es irgendwo eine Kränkung oder eine Verletzung gibt. Und die gab es natürlich bei Chris. Er ist eben von dieser Institution der linksliberalen Elite, der Columbia University, wo er Professor war, ist er zu Unrecht, wie er findet, gefeuert worden. Und das macht ihn eben dann doch zu einem Opfer oder zu leichter Beute der Rechten.
Ich meine, die nehmen diesen Chris natürlich auch ganz gerne, eben weil er so klug ist und weil er versucht, die Lügen Trumps quasi sprachphilosophisch zu legitimieren. Ja. Glaubt er da selber dran?
Ja, ich glaube schon. Das ist auch tatsächlich durchaus eine Meinung, die es gibt bei Forschern des Poststrukturalismus, dass tatsächlich diese Erkenntnis, Wahrheit ist relativ. Es gibt die absolute Wahrheit nicht, ganz verkürzt gedacht, eben eine der Grundlagen des Poststrukturalismus, sagt er ja, das ist ja wie gemacht für Trump. Ich verstehe Trump nicht. Es kommt auf die Perspektive an. Es kommt auf die Lebenswirklichkeit des Adressaten an, wie er Dinge interpretiert. Und deswegen ist der Vorwurf, Trump lüge doch über den Wahlausgang oder so, der sei doch relativ naiv.
Eine der spannendsten Stellen ist für mich die Battle, die Chris führt mit den beiden Aktivisten. Nochmal, wo er versucht, quasi seine Familie zu verteidigen, dass es kein Nazi-Geld war. Ja, da sind sie irgendwie ganz tief eingetaucht in diese Trumpsche Rhetorik-Schiene. Der macht das ja mit einer fast ekelhaften Chuzpe, muss man sagen. Was ist da die Hauptstrategie?
Die Hauptstrategie ist, alles abstreiten, sich gar nicht irritieren zu lassen davon, sondern es einfach abstreiten und sofort in die Gegenoffensive gehen und den anderen mit absurden Vorwürfen zu konfrontieren, auf die er trotzdem eingehen muss, selbst wenn sie völlig erfunden sind. Er hat ja richtig so einen Kurs gemacht da bei den Magerleuten, wie man sich im Interview auch im Fernsehen gegen die linken Moderatoren irgendwie behaupten kann. Und da, das habe ich auch tatsächlich mal gesehen, das gibt es wirklich einen Leitfaden, wie man da vorgeht.
Ja, unglaublich. Das klingt jetzt alles sehr ernst. Tatsächlich ist dieser Roman aber auch witzig und ironisch. Er spannt den Bogen von der Nachkriegszeit bis in die ganz aktuelle Gegenwart. Er leuchtet gesellschaftspolitische Konflikte aus in den USA und in Deutschland. Es gibt viele, viele interessante Nebenfiguren in diesem Buch, viele Verweise in die Literaturgeschichte auch. Auch die Toten Hosen tauchen auf, wenn auch nur ganz zart am Rande.
Von Thomas Mann bis zu den Toten Hosen.
Alles so dabei. Ist es, ja, genau. Was hat Ihnen beim Schreiben am meisten Vergnügen gemacht? Oder war es vielleicht gar nicht so vergnüglich, weil es so viel Material war?
Es war relativ vergnüglich, natürlich nicht immer, also ist klar. Aber relativ vergnüglich war es, diese Figuren irgendwie immer weiter kennenzulernen und oft auch geplante Nebenfiguren plötzlich zu erweitern. Oft waren das dann so Freundinnen der Kinder oder Ehefrauen oder ehemalige Ehemänner, die plötzlich dann auch ein Eigenleben entwickelten und sich da fast perfekt einfügten. Das waren so die schönen Glücksmomente, wenn plötzlich so eine Figur nochmal um die Ecke kam.
Ja, eine meiner Lieblingsfiguren ist ja, muss ich gestehen, Kimberly, die angelehnt ist an Kellyanne Conway, die Dame, die damals bei Trump mit den alternativen Fakten Furore gemacht hat. Die zeichnen sie aber durchaus ambivalent. Das finde ich ganz interessant. Also die kann wahnsinnig gut mit Wahrheit und Lüge operieren, aber im Privaten hat sie es dann doch ganz gerne aufrichtig, ne?
Ja, es ist wirklich eine faszinierende Biografie. Sie ist nachweislich hochintelligent, sie ist rhetorisch brillant, sie ist eine ganz schlimme Lügnerin und Verfechterin und Menschenverächterin, indem sie wirklich Trumps Lügen sozusagen da rhetorisch brillant argumentiert hat. Und sie war eben lange zu Hause mit einem absoluten Trump-Gegner und einem berühmten Rechtsanwalt in Washington D.C. zusammen und hatte diesen Kampf sozusagen zu Hause auch am Abendbrottisch. Und deswegen interessierte die mich.
Ja, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich, heißt es bei Tolstoi. Wie sich das Unglück dieser Familie zuspitzt, das ist sehr spannend zu lesen. Gibt es Hoffnung für die Schönwalds?
Ja, absolut. Also ich finde das am Ende alles auch recht tröstlich, denn die Familie, denn die Probleme, die sie dort verhandeln, das sind ja Probleme, die kennt ja auch jeder. Und mal mehr, mal weniger, mal stärker, mal schwächer tauchen sie in jeder Familie auf. Und die Schönwalds müssen wirklich einiges mitmachen in dem Roman, aber sie stehen am Ende irgendwie noch halbwegs okay da. Ja, mal schauen, wie es weitergeht.
Oh, klingt nach Fortsetzung. Schönwald heißt der Roman von Philipp Oehmke, erschienen im Pieper Verlag. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke sehr. Thank you.